einen Propheten, wie mich, wie Mose verachtet, ausgestoßen, kritisiert war, wie sie gegen ihn gemurrt haben, so war erst recht Jesus der Allerverachtetste. Und wie Gott sich zu dem einsamen Mose gestellt hat, mit seiner rechten Hand ihn geführt hat, so hat erst recht Gott den Allerverachtetsten aus dem Grab herausgeholt und ihn zum Herrn gemacht. Jesus Christus herrscht als König. Ein Propheten wie mich. Ich möchte eine zweite Linie heute Abend herausstellen. Ein Fürbitter wie Mose. Was ist ein Fürbitter? Da müssen wir ein bisschen Vorspruch noch machen. In der katholischen Kirche reden sie von den Fürsprechern, von den Heiligen. Und unsere katholischen Mitchristen sagen, ich bin froh, dass der Josef für mich bittet und dass ich zu Maria sagen kann, Heilige Mutter Gottes, bitt für uns, für, bitte. Die versteht uns besser. Maria ist Mutter, ob der Herr Jesus mich versteht und Gott, der ist weit weg, aber Maria versteht mich oder Josef. Und der heilige Blasius, so wer es ist, der versteht uns. Wir wissen es ja aus unserer Welt, wie es gut ist, wenn man irgendwo auf einem Ministerium ein Väterle hat oder Wesle. Da habe ich jemanden, der hat, kann mit dem Herrn Minister reden. Da ist alles geritzt. Wenn jemand für uns eintritt, gerade der Dekan Weimer, der uns so seinem Leben erzählt hat, hat gesagt, ich habe damals für die Bauernverbände, für die Heimvolkshochschulen fast alles bei der Bundesregierung herausschlagen können. Er hat uns erzählt, wie er das erste Mal dem Fraktionsvorsitzenden Helmut Kohl begegnet sei, an dem er hätte hinaufgucken müssen. Das sei personifizierte Macht gewesen, was will ich, kleines Würstlein. Aber der Philipp Jenninger, der tritt für mich ein. Der war mit Hohebuch und mit der Bauernschule vertraut und der hat sich dahinter geklemmt. Es ist gut, wenn man einen Fürsprecher hat, einen, der für einen eintritt. Und so dürfen wir auch im Gebet beten für Menschen. Wie viele sagen, wenn sie zur Operation kommen, Geld, denk schau an mich. Ist bei Ihnen auch so, dass das die Stelle ist, wo wir sehr schnell sagen, ja. Wenn wir nach 4 Wochen einer von der Operation kommt, denken wir, nicht einmal habe ich im Gebet dran gedacht. Was habe ich da versprochen? Fürbitte ist eine Sache, wo wir sehr schnell schuldig werden. Bei der Taufe unserer Patenkinder sagen wir, wir wollen für diese Kinder beten. Tun wir es denn? Wirklich vor Gott treten? Für sie beten? Aber auch in Formulierungen können wir schuldig werden. Ich war mal ganz stolz in Ulm, dass ich ins Gebet aufgenommen habe, auch die Verantwortlichen der Wirtschaft. In Ulm gibt es große Betriebe. Ich habe gebetet, Herr, gib denen, die Verantwortung tragen in der Volkswirtschaft, auch einen Sinn für Verantwortung. Ich sehe noch das Gesicht einer Unternehmersfrau vor mir mit Tränen. Ich sage, mein Mann, der hat Verantwortung. Wenn er ein paar Betriebsangehörige entlassen muss, dann schläft er ein paar Nächte nicht. Warum haben Sie nicht gebetet für Kraft? Für die, die Verantwortung tragen müssen, dass sie durchhalten können. Sich mal überlegt, so Außenminister, Kanzler, wann der eigentlich außer Wolfgangsee einen freien Tag hat. Und der Wolfgangsee ist nur eine Pressekonferenz und die andere und das Nottelefon. Wann haben die mal Freiheit? Die sind dauernd unter Belastung. Wo sind die Christen, die für sie beten, als wir Pro Christ eröffneten in Schwäbisch Gmünd? Und in Schorndorf und die Oberbürgermeister haben jeweils einen fulminanten Empfang gegeben. Der Oberbürgermeister Rembold von Gmünd, katholischer Christ, hat gesagt, wir brauchen die Christen, dass der geistliche Grundwasserspiegel wieder steigt in unserer Stadt. Und der Oberbürgermeister Kübler von Schorndorf hat mich, als ich mich bedankt habe, im Schluss am Ärmel gepackt und hat gesagt, Herr Schäffbuch, beten Sie für mich, die Probleme sind so groß, dass wir es nicht mehr lösen können. Das meint der Apostel Paulus. Bitte ich nur, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte für die Regierenden, für die Könige und die Gewalttäter, die brauchen es. Die haben vielleicht gar keine Zeit zur Besinnung, zum Gebet. Betet ihr für sie, dass sie durchhalten können. Beten wir für die Richter. Richterinnen, ihren schwierigen Entscheidungen, mit den vielen unerledigten Fällen, die können einen Herzinfarkt kriegen von dem, was noch erledigt werden müsste. Beten Sie für Erzieherinnen und Lehrer. Ich darf manchmal für meinen Picasso-Sohn Vertretung machen, Religionsunterricht. Ja, vor 20 Jahren, als ich noch Religion gegeben habe, da hat man am Anfang gesungen und dann hat man abgehört und dann hat man Geschichte erzählt und hat man die Geschichte malen lassen und hat man neue Aufgaben gegeben. Heute ist das alles pädagogisch toll aufgebaut. Die müssen sich auch die Religionslehrer stundenlang vorbereiten mit Stundenbildern und Folien. Und dann haben sie Kinder vor sich, die bei den ersten Autoritäten, ihren Eltern, sehen, dass man ohne Gesangbuch, Glaube, Gebet, Kirche, Gottesdienst glänzend auskommt. Da können sie reden wie Billy Graham und werden nichts hinkriegen. Ich habe eine Klasse in Großhebach, da sind 3 Kinder aus hanischen Familien. Es ist ein ganz anderes Klima in der Klasse. Die 3 ziehen die anderen mit, wenn es um Religion geht. Aber wenn mal niemand mehr da ist, beten Sie für die Lehrer. Ich bin beinahe verzweifelt mit all meiner pädagogischen Begabung. Und dann kam große Pause und ich habe eine der Lehrerin gefragt, wie ist denn bei Ihnen gegangen? Hat sie gesagt, heute hätte ich jedes einzelne der Kinder erwürgen können. Da wirkt sich aus, was am Vortag im Fernsehen war. Wie das Klima ist, Hochdruck oder Tiefdruck. Beten Sie doch um Liebe, um Geduld für die Lehrerinnen und Lehrer, die drinstehen im Geschäft. Fürbitte, sehr viel. Ich möchte überhaupt sagen, wir sollten, wenn wir uns überlegen, welche Vorträge wir in den Gemeinden halten sollen, wir werden auf keine besseren Vortragsthemen kommen als die Volkshochschule. Ist alles abgeklappert. Warum machen Sie nicht einmal im Monat in Ihren Gemeinden, ersten Donnerstag etwa, eine Versammlung, eine halbe Stunde lang? Und dann lassen Sie einen Arzt vom Gesundheitsamt sprechen und eine Lehrerin und Abteilungsleiter vom Arbeitsamt und einer vom Straßenreinigungsamt, Berufe, die wir sonst nicht kennen. Die soll mal 20 Minuten erzählen, was ihnen in ihrem Beruf schlaflose Nächte macht. Den müssen sie eine halbe Stunde stoppen. Und dann beten 3 oder 4 aus der Gemeinde für diese Aufgabe. Das würde unseren Horizont weiten und würde Menschen, die vielleicht keinen Kontakt mehr mit der Gemeinde haben, sagen, da sind ein paar Leute, die für mich beten. Das wäre Evangelisation. Also überlegen Sie sich, ob Sie nicht sowas machen wir. Fürbitte ist heute dran. Für andere Menschen beten. Aber jetzt sagen Sie, jetzt komm doch mal endlich zu deinem Mose, oder was willst du immer mit deinem Mose? Weil der Mose ein ganz großes Vorbild ist in der Fürbitte. In meiner Jugend habe ich gern die Bilder von Schnorr von Karolsfeld angesehen. Denk nur an das Bild wieder Aaron und der Hur. Dem Mose die Hände stützen, als er fürs Volk Israel betend eintritt. Herr, hilf du dem verlorenen Völklein gegen die Macht der Amalekiter. Und solange er die Arme emporhob, siegte Israel. Und wenn er sie sinken ließ, müde, dann haben die Amalekiter einen Vorstoß gemacht und Israel zurückgetrieben, sodass schließlich der Aaron und der Hur ihm die Hände gehalten haben. Das ist mir von Jugendtagen an, der Mose hat für sein Volk gebetet. Er hat sogar für den Pharao gebetet. Der Pharao hat gesagt, betet für mich, dass diese Plagen aufhören. Der Mose hat gesagt, wenn du unser Volk ziehen lässt, dann will ich für dich beten. Und er trat ein und schrie zum Herrn. Dann nahm der Herr die Blattern zurück und die Viehseuche und die Stechmücken. Sogar für den gottlosen, barbarischen Pharao hat Mose gebetet. Er hat gebetet, nachdem die Miriam und der Aaron den Aufstand gegen ihn probiert hatten. Was will denn der Mose immer? Wir sind doch auch noch begabte Leute. Und plötzlich wird die Miriam aussätzig, weiß wie Schnee. Und Mose schrie für sie zu Gott. Nimm die Plage von mir. Sie wissen, wie es unter Geschwister ist. Wenn Sie selber Geschwister hatten oder Kinder, hätte ja der Mose gesagt, wenn er recht geschieht, also in einer Woche lang bete ich noch für dich. Gell? Jetzt halte mal zuerst deinen Aussatz. unverschämte Schwester. Nein, er schrie für sie zum Herrn. Es war ihm ein heiliges Anliegen, das darf doch nicht sein. Meine Schwester, die uns den Lobgesang angestimmt hat, erbot mir, Herr, heile sie. Mose, der große Fürbitter, das heißt zweimal in der Bibel, beim Propheten Jesaja und dann im Psalm nochmal, Mose, Aaron und Samuel unter denen, die zum Herrn schreien. Mose war schon in Israel, ein Vorbild der Fürbitte. Aber jetzt kommt die wichtigste Stelle, ich will alle anderen Stellen weglassen. Sie haben Bibeln, herzlichen Dank, dass Sie es mitgebracht haben oder Eingang mitgenommen haben, 2. Mose 32. 2. Mose 32. Also ziemlich weit vorne in der Bibel, ab Vers 7. Das Volk Israel hatte sich in Abwesenheit des Mose dieses Götzenbild gemacht, dieses Stierbild. Das ist der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Vers 7. Und der Herr sprach zu Mose, geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, was muss uns auffallen? Dein Volk. Vorher hat Gott gesagt, mein Volk, das ich erwählt habe. Ich gehe, dein Volk, komm. Dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat sich schändlich benommen. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Stellvertretung. Lass die kann ich abschreiben. Aber ich fange mit dir nochmal an, wie ich mit Abraham angefangen habe, mit einem. Ich mache dich zu einem großen Volk. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt? Dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie. Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Jakob. Verstehen Sie, war ein Gebet. Wir könnten ja heute sagen, Herr, lieber Gott, lass doch unsere württembergische Kirche nicht kaputt gehen. Da ist so viel Segen gestiftet, das darf doch nicht wahr sein. Gerade war einer bei mir, der gesagt hat, die Gaststättenmission geht kaputt. 150 Jahre segensreicher Dienst unter Kellnern, Köchen. Es geht die Mitternachtsmission kaputt. Ach, lieber Gott, es darf doch nicht sein. Ist das ein Gebetsanliegen? Der Mose hat für sein Volk gebetet. Lieber Gott, du hast so viel Segen gestiftet. Du darfst doch nicht das kaputt gehen lassen. Spür bitte. Und jetzt schlagen wir die Seite herum, wenigstens in meiner Bibel. Am nächsten Morgen, Vers 30. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich nochmal hinaufsteigen zum Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn du sie ihnen nicht vergeben kannst, dann tilge mich aus deinem Buch, aus dem Lebensbuch, das du geschrieben hast. Machen Sie in Ihrer Bibel 3 Ausrufezeichen hin. Lieber Gott, dann mach lieber mich kaputt. Lass mich ewig verloren sein. Fällt Ihnen übrigens eine ähnliche Stelle ein? Apostel Paulus sagt im Römerbrief, ich möchte lieber verdammt sein, wenn ein paar von Israel gerettet werden könnten. Verstehen Sie das für bitte? Ich sehe den Evangelisten vor mir, der gesagt hat, lieber Gott, lass mich scheitern, aber meinen Danny nicht verloren gehen. Spür bitte. Lieber Gott, der Mensch ist mir so wichtig, lieber gehe ich in die Hölle. Tilge mich aus deinem Buch, wenn du schon nicht vergeben kannst. Und der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Es klingt so, eines Tages, da werden sie schon sehen. Nein, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Der sagt, lieber Gott, ich bin zwar dein Sohn, aber lieber lässt du mich ans Kreuz gehen und die ganze Sündenstrafe der Welt tragen, damit die frei werden. Hier ist ein Bogen, der hinübergeht zu Jesus, ein Fürbitter zu Jesus, lieber mich in die Hölle hinunter, wo es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als dass die Menschen die Sünde tragen müssen, die sie nicht tragen können. Großartig, das ist Fürbitte. Ein Fürbitter wie Mose. Jetzt geht die Linie hinüber zu Jesus, ich wollte mit Ihnen über Mose und Jesus. Versteht Sie? Im Islam ist wichtig, dass man fünfmal am Tag betet. Das halten die einen, das beeindruckt, wenn auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, Gleis 14, die nachts noch um 23:30 ihre Teppiche ausbreiten und beten, denken wir, so ernst nehmen wir es nicht. Wie ist denn das mit der Fürbitte bei uns, mit dem Gebet? Ist das eine Pflicht, fünfmal am Tag? In Israel, wenn wir in Synagogengottesdiensten sehen, wenn sie den Gebetsschal über den Kopf breiten und dann den Oberkörper bewegen, und Klagemauer unten, Synagogen, beten. Nehme ich das Gebet so ernst? Ist in Israel das richtige Beten? Ist bei den Muslimen das richtige Beten? Bei den Propheten wie Mose, wo wird denn dies Gebet, so wie es der Mose gemacht hat, lieber tilge mich aus dem Buch, wo wird denn das wirklich geübt? Wird bei Jesus geübt. Ein paar Hinweise. Als Jesus sagt, ich muss hinauf nach Jerusalem und muss viel leiden, so wie es vorhergesagt ist in Gottes Wort. Und ihr werdet mich alle verlassen, hat der Petrus gesagt, sie wissen es. Herr, wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht, kannst du dich auf mich verlassen, ich werde da sein. Und da hat Jesus nicht zu ihm gesagt, haha, Petrus, du ahnst ja noch gar nicht, wie es bei dir aussieht, du bist ein schwacher Mensch. Nein, Jesus hat gesagt, der Satan hat euer begehrt, dass er euch sichten möge wie den Weizen. Der Teufel ist nicht an der Spreu interessiert, die kriegt er sowieso, aber den Weizen. Er vergleicht Petrus mit einem wertvollen Weizen. Aber der Satan ist auf dich aus, du ahnst noch gar nicht, wie bedroht du bist, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn wir je einmal, was Gott uns schenken möge, in die ewige Welt Gottes kommen, bin ich überzeugt, dass wir bloß noch staunen können, wie oft der Herr Jesus für uns gebetet hat. Er für uns. Pass doch auf, lieber Vater, der Chefbuch bewahre ihn doch vor seinen eigenen Dummheiten. Lieber Vater, jetzt siehst du, er steuert direkt auf die falsche Linie zu. Nimm das Wort aus seinem Mund, den Zorn, die Härte. Das ist nicht unsere Leistung, wenn wir mal Geduld aufbringen, sondern ich habe doch schon längst für dich gebetet. Wenn wir je zum Glauben gekommen sind, Jesus hat uns doch für uns gebetet, dass diese oder jene Evangelisation, diese oder jene Freizeit bei uns angeschlagen hat. Dass wir zu Jesus beten, ist erst der zweite Schritt, ist wie ein Echo. Der Anfang ist, dass er für uns betet. Und wenn Sie mal zu müde sind zum Beten, Dass mein Bürger für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Nicht mein fünfmaliges Gebet, nicht meine Gebetssitten sind wichtig, sondern dass er für mich Verlorenen vor Gott eintritt. Jesus hat das schöne Bild gebraucht. Wenn da ein unfruchtbarer Baum ist und der Gärtner sagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn, ob er nicht doch Frucht bringe. Denkt der Herr Jesus hat bei mir so gebetet. Lieber Gott, kannst du den Schäferbuch noch nicht sterben lassen, da ist nicht so weit, da muss ich noch ein bisschen zuerst eine Frucht bringen. Ich möchte noch ein bisschen um ihn graben und ihn düngen. Jesaja 53, gestern war es uns wichtig, Jesus der Allerverachtetste und Unwerteste, der schließt damit, er wird die Starken zum Raube haben, weil er für die Übeltäter gebetet hat. Für die Henkersknechte, für den, der neben ihm ein Verbrecher war, der sein Leben nicht mehr ändern konnte, mit mir in mein Reich. Allerschönste Gebet, schreiben Sie es auf, dass Sie es mitnehmen, Johannes 17. Vater, ist die Stunde, dass du mich verklärst. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ich habe sie erhalten bei mir. Aber nun bleiben sie in der Welt. Ich komme zu dir, Vater. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Argen. Und dass selbst die, die durch ihr schwaches Wort zum Glauben kommen, in dir bleiben, Herr. Ach, was ist der Herr Jesus? Jedes kleine Jungscharkrüpple, jede Sonntagsschule hat er schon in sein Gebet hineingenommen, dass es einen Wert hat. Die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Unsere Predigten als Pfarrer, als Diakone, die Arbeit eines Kirchenchors. Der Jesus hat dafür gebetet. Sonst können wir es schon längst aufgeben, wenn ich die große Fürbitte Jesu da wäre. Es gehört zu unserem Glaubensbekenntnis. Aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Was macht er denn da? Ruht er sich aus von den Strapazen der Erdentage? Was macht der Herr Jesus im Himmel? Hat sich das auch noch überlegt? In Afrika, so hat uns Bischof Fistok Wengere immer erzählt, hat ein kleines Kind gefragt, was macht eigentlich der Herr Jesus im Himmel? Und die Mutter wusste auch nicht, was sie antworten soll. Dann hat das Kind selbst die Antwort gegeben und hat gesagt, I know, he is mending broken things. Er pappt wieder Zerbrochenes zusammen. Schön. Was in der Bibel steht, ist noch viel großartiger. Christus ist hier, der gestorben ist, Römer 8, 24. Ja, viel mehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das ist das Geschäft des erhöhten Jesus, dass er für die Christenleute in Nagold, in den Bezirk Nagold eintritt, namentlich. Vater, denk an sie, heile sie, bringe sie zusammen. Das, was in Johannes 17 so wichtig ist, hilf ihnen zur Einheit, zum Zusammenhalten. 1. Johannes 1, Übergang zu Vers 2, Kapitel 2. Und wenn wir sündigen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir sündigen, so ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt und heilet uns von aller Unreinigkeit, aller Untugend. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, nicht der St. Blasius und der Josef. Das ist eine Entehrung Jesu, diese ganze Galerie der Heiligen. Wir haben Jesus als Fürsprecher. Sie haben den. Haben Sie ihn? Wenn Sie mich fragen, haben Sie eine Frau, sage ich, ja. Haben Sie auch Kinder, ja. Zwei Söhne, zwei Töchter. Haben Sie Enkel, ja. Sieben. Haben Sie Jesus? Wir haben einen Fürsprecher. Wir denken immer, Jesus, und der hat Kranke geheilt, einst, was macht er eigentlich heute? Wenn Sie Jesus haben, wenn Sie sagen können, mein Jesus, haben Sie einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist, der für Sie eintritt, sagt, was er jetzt wieder falsch gemacht hat, der Tag über. Vater, ich weiß, aber ich stehe für ihn ein. Ich lasse ihn nicht los. Vater, den darfst du auch nicht loslassen. Jetzt schlagen Sie nochmal auf, damit wir in Übung bleiben. Hebräer 8. Das ist ein bisschen schwierig zu finden. Hebräer 8. Über diese Stelle bin ich neulich gestolpert. Vor 2 Jahren etwa. Und es hat mich beinahe umgehauen. Hebräer 8, Vers 1. Ziemlich weit hinten in der Bibel. Hebräer 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache von dem, was wir reden. Unser Bischof Eichele, wissen Sie, dass es den überhaupt noch gegeben hat, gell? Bischof Eichele, Erich Eichele, hat immer gern gesagt, er hat so eine schöne Handbewegung gehabt, die Hauptsache ist eben, dass die Hauptsache bleibt. Und die eine hinting, dass man jeden Morgen gesund aufstehen kann, gell? Man muss dann schon sagen, was die Hauptsache ist. Was die Hauptsache unseres Glaubens? Sündenvergebung, Krankenheilung, Vorbild Jesu, was ist die Hauptsache? Wird uns heute von so vielen Propheten in der Christenheit alles gesagt, was Hauptsache ist? Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Hauptsache, die Hauptsache der Christenheit, die Hauptsache ist, dass wir mit Muslimen auskommen, die Hauptsache ist, dass wir keine Judenmission treiben, um den Juden nicht auf die Füße zu treten. Was steht da? Was die Hauptsache ist? Die Hauptsache von dem, was wir reden, ganzen Kapitel. Wir haben einen hohen Priester. Der Priester ist der, der für andere eintritt. Wir haben einen hohen Priester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, zu Rechten Gottes. Was tut er da? Jetzt schlagen Sie mal ein paar Verse zurück im Kapitel 7. Die Kapiteleinteilung ist immer ja viel später gekommen. Die Apostel haben ja nicht gesagt, Vers 12, Vers 13, und jetzt kommt Kapitel 2, das hat man später mal aufgeteilt, dass man es schneller findet, aber wir heute Abend. Ein paar Verse zurück, Kapitel 7, Vers 25. Haben Sie es, Hebräer 7, Vers 25. Darum kann er auch für immer selig machen. Sehen Sie, für immer retten, für immer retten wir. Warum? Die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bietet für sie. Der hohe Priester. Jetzt ein paar Verse. Danach, Kapitel 9, Vers 24. Kapitel 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist. Das ist nur bloß ein Abbild des wahren Heiligtums. Ob Israel den dritten Tempel baut, ist ja vollständig nebensächlich. Das ist ein Abbild. Sondern Jesus ist in den Himmel, in die Wohnung Gottes selbst gegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Was ich jetzt weglasse? Für uns. Und jetzt tragen Sie Ihren Namen ein. Für mich. Erscheint er vor dem Angesicht Gottes und sagt, jetzt brauche ich eine Spezialaudienz. Setzen Sie Ihren Namen ein. Er versteht Ihre Sorgen, was Sie bekümmert, was mit Ihnen geht als Last. Ach, als ich fröhlich ins Leben hineingestürmt bin, da hat man das nicht so gesehen. Jetzt bei jeder Beerdigung, die ich, man macht ja, wenn man älter wird, bei so viel Beerdigung mit, denkt man, an wie vielen Menschen man schuldig geworden ist, schuldig geblieben ist, was man falsch gemacht hat. Wir wissen es doch bei den eigenen Kindern nicht, bei der Erziehung. Ob ich zu lax war oder zu streng war, aber garantiert habe ich unheimlich viel versäumt. Er ist immer da vor Gott und tritt für uns vor dem Angesicht Gottes ein. Ha, darin besteht unser Glaube. Er ist ein Fürbitter wie Mose. Jetzt verstehen Sie, wo Mose gesagt, kommt einer wie ich. Der ist wichtig. Jesus, der Mose hat Fürbitte getan, ganz großartig. Lieber tilge mich aus. Der Jesus hat es auch gemacht. Lieber Vater, lieber zerstör mich, mein Leben. Aber jetzt ist er beim Vater. Seine Fürbitte trägt uns ewig. Dass mein Bürger für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Ein letztes. Wir haben zu Beginn habe ich einiges angedeutet von der Fürbitte. Wenn das stimmt, dass der Herr Jesus für uns bittet, für die Seinen, kommt es doch nicht auf ihre wohlgesetzten Formulierungen an. Sondern sie dürfen bloß sagen, Jesus, und jetzt sagen sie die Namen der Patenkinder, der Menschen, um die sie sich sorgen. Schreiben Sie ruhig eine Liste auf, eine Fürbitteliste mit Namen. Nennen die Namen vor dem Vater. Sie dürfen mit Ihrer Fürbitte einschwingen in die große Fürbitte Jesu. Der Jesus hat uns Beten so leicht gemacht. Wir dürfen Namen nennen. Danke. Wir dürfen Danke sagen für das, was uns Gutes widerfahren hat. Situationen nennen. Römer 8 heißt, der Geist Gottes wehrt das schon auf, der bringt es in die richtige grammatische Form. Er bietet für uns, und wir dürfen sozusagen mitschwingen. Das Bild von dem Mitschwingen ist mir seit den letzten Umzügen, wir sind dreimal umgezogen in den letzten zwei Jahren, wichtig geworden. Da hat uns die schöne alte Wanduhr der Großeltern begleitet, so eine richtige Pendeluhr. Der Großvater hat sie immer sonntagmorgens aufgezogen. Nach dem Gottesdienstgang musste ganz genau sein. Und plötzlich nach dem dritten Umzug, das Pendel immer mehr ausgeschwungen und stehen geblieben. Wir konnten es anstoßen, wie wir wollten. Und bin ich nicht so technisch begabt. Ich habe zwar die Wasserwaage bemüht und versucht, dass das richtig hängt. Unterlagscheibe, aber nicht weitergelaufen. Dann kam unser Sohn, der ist noch technischer begabt als ich. Der hat da geschwind reinguckt und hat gesagt, das Pendel ist ja gar nicht richtig eingehängt. Das war zwar da oben irgendwo eingehängt in der Mitte, aber nicht auf dem schmalen Splint, wo die eine Zarge hineingehörte. Und da hat er es geschwind eingehängt und seitdem läuft es. Ob man sonntags aufzieht oder montags. Es hängt an der richtigen Stelle. So darf unsere Fürbitte einhängen. In die Fürbitte Gottes. Wir müssen noch nicht den Himmel stürmen. Den stürmt der Herr Jesus für uns. Wir müssen nicht angenehm werden vor dem Angesicht des Heiligen Gottes, macht Herr Jesus für uns. Aber es dürfen wir ihm Namen sagen, Situationen und Dank. Das Beten ist so leicht gemacht, weil der große Fürbitter, da ist Jesus ein Fürbitter wie Mose. Darf mit Ihnen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir einfach so mit dir sprechen dürfen. Und du vor dem Vater bist uns schon heute Morgen vor unserem ersten Gebet, vor unserem ersten Lesen der Losung, wenn wir je dazugekommen sind, an uns gedacht hast. Du trägst uns all die Jahre unseres Lebens mit deinem Eintreten vor dem Vater. Wir werden einmal nur staunen, wie oft du uns bewahrt hast vor uns selber. In schwierigen Situationen, wie du mit deiner Fürbitte Mut abgerufen hast. Auch Weisheit. Jetzt bitten wir dich, ruf auch für uns Liebe ab, Geduld mit unseren Mitchristen, Demut. Du warst von Herzen demütig. Wir brauchen's. Herr, wir danken dir, dass wir so mit dir reden können, dass du es vor den Vater bringst, und dass wir ewig selig werden sollen, dass das deine Absicht ist. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Herr, wir dürfen auch in die dunklen Stunden hineingehen. Wir brauchen nicht mehr Angst haben, ob unser schwacher Glaube durchhält. Du betest für uns, du hast Interesse an uns. Lass der Glaube nicht aufhöre. Lob sei dir. Amen.